Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen seid Ihnen, Ihre Andrea Marti. In der heutigen Sendung geht es um den heiligen Pfarrer von Ars mit Pfarrer Walter Böhmer vom Bistum Augsburg. Pfarrer Walter Böhmer schenkt uns die Aufnahme seines Referates anlässlich der jährlichen Begegnungstagung in Kaufbeuren, der vor Jahren gegründeten Priestergebetsgemeinschaft, was unter anderem auch ein Anliegen der heiligen Crescentia war. Die Sendung steht unter dem Titel «Der heilige Pfarrer von Ars und die Demut». Nun wünschen wir Ihnen, liebe Zuhörerschaft, viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem heiligen Pfarrer von Ars und die Demut mit Pfarrer Walter Böhmer.
Ja, so wollen wir zunächst einmal den Herrn einladen, vor allem den Heiligen Geist einladen, dass er uns lenkt und leitet. Der heilige Pfarrer von Ars hat die Demut sich nicht erworben. Er hat mitgewirkt, aber er hat sie letztendlich geschenkt bekommen. Und jeder von uns, der sich wirklich auch um die Demut bemüht, kann sie nicht erwirken. Er kann sie nur erbitten, er kann sich nur bereit machen. Und so bitten wir dich, o Heiliger Geist, dass wir alle uns bereit machen für diese Basistugend, die so notwendig und so wichtig für unser geistliches Leben ist. Denn ohne Tugend ist letztendlich alles verdorben, was wir immer wieder an Religiösem versuchen zu tun. So komm, Heiliger Geist, und du, allerseligste Jungfrau Maria, breite deinen Schutzmantel aus über uns und lass uns all das, was für uns wichtig ist, jetzt in unserem Herzen aufnehmen und auch bewahren. Das erbitten wir durch Christus, unseren Erlöser, der lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
Amen.
Gut, es gab bei uns in Augsburg im Priesterseminar so ein Beaumont, ob es dann wirklich auch stimmig ist oder nicht, weiß ich nicht, über unseren damaligen Weihbischof Manfred Müller, dem späteren Bischof von Regensburg, wo man ihm nachgesagt hat, an Demut übertrifft mich niemand. Also wie gesagt, und wenn man dann irgendwo das beim Pfarrer von Ars so sieht und es so hört und liest, dann denkt man, Mensch, du bist überhaupt nicht demütig. Da fehlt noch sehr, sehr viel. Zunächst einmal, die Demut war also in der Theologie und ist in der Theologie eine sehr wichtige Tugend, aber sie ist eben dann in der Zeit der Aufklärung in Misskredit geraten, wo man dann mehr oder weniger so die Demut als Duckmäusertum, als nicht lebenstüchtig, dass man im Grunde auch diese Hilfe Gottes braucht, dass man eigentlich nicht selber auf eigenen Füßen steht, das Leben nicht selber in die Hand nimmt. Und so ist es eigentlich dann in Verruf geraten. Und trotzdem, wenn wir heute mal die Definition vom Deutschen hernehmen, da stecken die althochdeutschen Wörter Dio, der Knecht oder der Diener, und Mut, könnte man als Mut oder als Gesinnung übersetzen. Dann ist also Demut sozusagen diese Gesinnung oder die Haltung des Dienens. So wie Jesus gesagt hat, ich bin wie einer unter euch, der dient. Also dieses Dienen, den Menschen dienen, Gott dienen, ohne auf die eigenen Verletzungen groß zu schauen, das wäre natürlich das Ideale. Wenn wir es vom Lateinischen nehmen, wir haben ja gerade den Aschermittwoch gehabt, mit dieser doch etwas für viele Menschen merkwürdigen Haltung und das merkwürdige Zeichen des Aschenkreuzes, wo dann gesagt wird, gedenk, o Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst. Das ist eben das lateinische Wort humilitas. Da steckt dann unser deutsches Wort humus drin. Das heißt von der Erde. Du bist ein Erdling genommen, von der Erde genommen. Der göttliche Odem ist zwar eingehaucht, aber im letzten bedenke, dein Leben ist begrenzt in dieser Welt. Überlege, was dir alles wichtig ist, auf welche Stimmen du in dieser Welt hörst Und was für dich, welche Ziele für dich wichtig sind, denen du nachjagst. Sicher immer etwas, was wichtig ist. Und da ist dann auch dieser Aschermittwoch ein wichtiger Einstieg, der uns wieder deutlich macht, dass wir alle letztendlich vom Leiblichen her hier auf der Erde bleiben, die Seele vor Gott hintritt und dann natürlich viele, viele Dinge hat, die sich eingezeichnet haben in diese Seele, wo dann eben diese Reinigung beginnt. Nur ein paar Aussagen der Heiligen Schrift, ganz kurz. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertrage einer den anderen in Liebe, Epheserbrief. Oder Philipperbrief, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Der Römerbrief, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Noch Kolosser, so zieht nun an die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Unser Modell ist natürlich Christus, war es auch für Paulus. Er war dieser demütige Mensch, Johannes 3,5,30 ganz kurz. Ich kann nichts von mir aus tun, wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also Jesus beugt sich ständig unter den Willen des Vaters. Der Wille des Vaters ist ihm A und O seines Lebens. Er wird sogar mal sagen, es ist meine Speise, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Also nicht er ist der große Macher in der Welt, sondern er wird immer sagen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Er wartet darauf, dass der Vater sozusagen das Startzeichen gibt. Und er wird sagen, er weiß nicht einmal, wann der jüngste Tag ist. Der Vater weiß es allein. Das heißt, er lebt ganz aus dem Vater eine unglaubliche Demut, der nichts von sich aus macht und nichts von sich aus will. Und auch im Ölgarten, da blitzt er mal durch, dass er als Mensch doch manches ein bisschen anders machen würde, wenn er sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Verständlich als Mensch, dass man auch diesem Leiden aus dem Weg gehen will. Oder dass man sagt, geht's nicht leichter? Es ist bei uns immer wieder die Frage, Herr, geht's nicht leichter? Wir fragen uns immer auch als Theologen, Herr, geht es nicht leichter? Wäre es nicht leichter gegangen, die Welt zu erlösen, als über dieses furchtbare Schicksal deines Sohnes? Aber diese Fragen bringen nichts. Jesus hat nicht gefragt, er hat nur gesagt, dein Wille geschehe an mir. Das war für ihn wichtig und das war für ihn ein und alles. Und deshalb kann er von sich dann mit Recht behaupten, demütig zu sein, wenn er im Matthäus-Evangelium sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und demütig von Herzen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Also das heißt, zu einer echten Demut gehört also auch das Joch auf sich nehmen. Das heißt, das auf uns nehmen, was Jesus oder was Gott für uns vorgesehen hat. Nicht nur das Schöne, nicht nur das Angenehme, auch das Schwere, wo wir innerlich reif werden, wo wir innerlich schön werden, möchte ich wirklich sagen. Wir werden sicher mehr durch die schweren Tage unseres Lebens in eine Reife geführt, wenn wir sie annehmen, als über die schönen Tage. Beides gehört zusammen. Aber wie gesagt, auch wichtig, dass uns das bewusst ist. Und zwar dieses Joch auf uns nehmen, nicht aus Zwang, weil wir sagen, es geht nicht anders. Ich muss halt einfach ertragen, was über mich kommt, sondern aus liebendem Herzen. Herr, aus Liebe zu dir, weil du auch das für uns getan hast, will auch ich es aus Liebe tun. Und wie gesagt, wir werden es dann übermorgen werden wir dann wieder die Versuchung hören. Auch diese Versuchungen, wo der Widersacher dann tatsächlich versucht, ihn vom Weg des Vaters fernzuhalten oder wegzubringen. Der versucht es bei uns genauso. Wenn Jesus diese Versuchungen erlitten hat und bestanden hat, dann werden wir sie alle erleiden. Wir werden alle, wir erleben sie in unserer heutigen Zeit, wir brauchen ja nicht weit schauen. Die Menschen wollen doch nur genießen. Wenn du Gottes Sohn bist, dann sag zu den Steinen Brot. Brot und Zirkusspiele, das war bei den Römern so und das haben wir heutzutage so. Das Zweite werden dann stürzt sich hinab von der Zinne des Tempels. Ein Fasten in der Wüste sieht doch niemand, bemerkt doch niemand. Mach doch auf dich ein bisschen aufmerksam. Heutzutage heißt, tue das Gute und posaune es vor dir her. So wird es heutzutage verkündet, dass das so wichtig ist und dass wir das machen sollen. Aber bei Jesus heißt es anders. Tue das Gute und der Vater im Himmel sieht es. Der Vater im Himmel, der wird es dir lohnen. Also wie gesagt, ein ganz anderes Denken. Und schließlich die größte Versuchung, die natürlich auch der Pfarrer von Ars und alle Heiligen, wir alle haben. Bete mich an und ich gebe dir die Reiche dieser Welt. Du wirst Einfluss bekommen, du wirst Macht haben. Wir sind alle in dieser Gefahr, dass wir uns ganz gern sonnen in einen gewissen Ruhm, dass wir ganz gern gelobt werden. Herr Pfarrer, das war schön und gut, wie Sie gepredigt haben, hat mich tief berührt. Also wie gesagt, da denke ich immer noch an eine Predigt, nicht von mir, sondern von einem Jesuiten, der sich so wunderbar vorbereitet hat und dann die Predigt ausgearbeitet hat, großartig ausformuliert. Und dann hält er diese Predigt, dann kommt tatsächlich eine Frau rein und sagt, Herr Pater, Ihre Predigt hat mich heute aus der Bahn geschmissen, ich muss jetzt umkehren. Dann hat er gesagt, ja, was hat sie denn aus der Bahn geschmissen? Sie haben einmal gesagt, und jetzt muss ich einen Punkt machen. Das stand da nicht drin, aber das war sozusagen die Schneise des Heiligen Geistes, wo der irgendwo etwas gefunden hat bei so einem intelligenten Menschen, der so ganz auf sein Können gebaut hat. Also wie gesagt, auch das ist wichtig und dass wir das immer wieder uns vor Augen führen. Wir stehen alle in der Gefahr, dass wir hier ein Stück weit, naja, der Stolz. So ist das. Also, da denke ich mir so an Pater Burg, der mir so schön gesagt hat, und wenn so ein armes Mütterlein da irgendwo auf die Bank geht und dann vielleicht eine Spende überweist, und auch wenn es niemand sieht, aber wenn dann der Bankbeamte ist, dann sagt, Donnerwetter, das ist wie Salböl. Oder sagt, das geht auch dir wie Salböl runter. Das heißt, wir wollen einfach ein Stück weit beachtet, wir wollen ein Stück weit geehrt, anerkannt werden. Das ist einfach so, ich denke, das ist eine menschliche Sache. Ein Stück weit, weil wir ja Kinder Gottes sind, auch berechtigt, aber wie gesagt, dadurch wird vieles natürlich auch wieder an Gutem beseitigt. Gut, also wie gesagt, jetzt sind wir dann bei den Tugenden. Christus ist immer unser Modell und bei jeder Seligsprechung kommt zunächst einmal die Überprüfung der Tugenden, der Tauglichkeiten für das Leben. Hat diese Person die Tugenden in heroischer Weise geübt? Wenn dies dann festgestellt werden kann, dann braucht man ein Wunder und dann kann die Seligsprechung kommen. Heiliger Pfarrer von Ars, über ihn wurde gesagt, uns dünkt, er habe mit besonderem Heroismus vier Tugenden geübt. Die Demut, die Liebe zur Armut und zu den Armen, die Geduld und dann die Abtötung. Die Geduld kommt dann eben dann morgen. Die Demut von allem ist die Königin. Ich habe schon gesagt, die Basistugend, ohne sie ist eigentlich alles leer. Der heilige Pfarrer von Ars wird es so schön ausdrücken, eine Aussage, die uns Tocanier überliefert. Die Demut bedeutet für die Tugenden, was die Kette für den Rosenkranz. Nimm die Kette weg und alle Perlen fallen auseinander. Unterdrückt die Demut und alle Tugenden sind verschwunden. Also wie gesagt, unser Rosenkranz, den wir haben, die Kette, hält den Rosenkranz zusammen, sozusagen diese Tugenden, das Tugendleben eines Menschen. Er hat gewusst um den großen Nutzen, die sie mit sich bringt. Sie bewahrt uns vor vielen Sünden, besonders aber der Hauptsünde, nämlich der Ursünde, dem Stolz. der bekanntlich erst eine Viertelstunde nach dem natürlichen Tod stirbt. Denn der Stolz ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem menschlichen Leben, wo wir immer wieder dagegen ankämpfen müssen, immer wieder schauen müssen, dass wir ihn ziemlich gering halten. Und so gab er gern folgende Geschichte zum Besten, also Pfarrer von Ars. Eines Tages erschien der Teufel dem heiligen Makarius und sagte: Alles, was du tust, tue ich auch, sagte er zum Einsiedler dieser Thebais. Du fastest, ich esse nie. Du wachst, ich schlafe nie. Es gibt nur eines, das du tust und das ich nicht tun kann, fragt der Einsiedler, und das wäre, mich verdemütigen. Also wie gesagt, das kann der Teufel nicht. Wir könnten noch dazu fügen, er kann nicht anbeten, er kann das Knie vor Gott nicht beugen, er kann im Grunde nicht lieben. Aber wie gesagt, also hier auch dieses sich verdemütigen oder eine Verdemütigung annehmen, ohne zurückzuschlagen, das kann der Widersacher nicht. Dann eine andere Aussage: Die Demut schützt uns vor dem Teufel und bringt die Gnaden Gottes in Sicherheit. Die Sicherheit ist eben darin, dass ich meinen Lebensweg gehen kann, weil ich weiß, ich brauche Gott. So wie vielleicht ein Kind, das die Hand der Mama braucht. Und letztendlich leben wir alle, auch vom Gebet einer guten Mutter, von unserer Mutter. Ob wir nun 50 oder 60 sind, soweit diese Mütter noch leben und später sicher vom Himmel aus. Also wie gesagt, der Teufel hat viele Tricks. Er kann in alle möglichen Situationen in unser Leben eindringen. Und wenn wir in Sünde fallen, dann ist immer ein Stück Stolz, immer ein Stück Eigensinn dabei, dass ich das für als das Bessere halte oder dass ich sage, okay, ich kann in dieser Situation widerstehen, obwohl man es nicht kann. Wo er eigentlich weiß, es ist wieder Überheblichkeit, wir schaffen das. Berühmtes Wort unserer Kanzlerin. Das ist auch etwas, wie gesagt, es wäre sicher gut gewesen, wenn die Frau gesagt hätte, wir werden es mit Gottes Hilfe schaffen. Aber leider hat sie das auch nicht gesagt, geht nicht über die Lippen. Das ist auch ein Stück weit dieser Stolz. Ich denke auch hier, der heilige Franziskus, der natürlich immer sich als den Kleinen bezeichnet, den kleinen Bruder, der alle Akten oder sonst, beziehungsweise wenn er irgendetwas unterschrieben hat oder geschrieben hat, Brief, immer der kleine Bruder Franz. Und je höher er so von Gott gehoben worden ist, ich denke an Laverna, wo er die Wundmale bekommen hat, desto mehr wurde er natürlich von den Leuten verehrt, desto mehr haben die Leute ja versucht, von seiner Soutane ein bisschen, beziehungsweise von seinem Ordensgewand ein bisschen was abzuschneiden. Wo dann der heilige Franziskus dann auch, vielleicht war er ein bisschen genervt, weiß ich nicht, oder auch nicht, wo er dann gesagt hat, wisst ihr nicht, dass ich immer noch Söhne und Töchter zeugen könnte? Das heißt, dass ich eigentlich immer noch fähig bin, zu sünden, zu sündigen, auch im geschlechtlichen Bereich. Bei aller Auszeichnung hat er gewusst, ich brauche diesen Halt Gottes. Und wie gesagt, jeder Mensch, der sich ein bisschen überhebt, und da kommt er wieder sofort. Da greift er sofort zu. Das ist also eben sofort ein Spalt, wo er in unsere Seele eindringen kann. Das ist eben die Tragik zwischen Gott und seinem Widersacher. Gott ist der, der anklopft und sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wer mir auftut, bei dem werde ich einkehren. Und der Widersacher, der drängt überall rein, wenn er irgendwo eine Lücke, eine Ritze im Haus sieht, dann drängt er sich rein. Also er wartet nicht, dass wir ihm aufmachen oder sonstiges. Raymond war ja dann ein Geistlicher, der im Pfarrer von Ars beigesellt worden ist, der ein Augenzeuge seines Lebens war, und zwar nicht immer sehr wohlwollend, sondern eigentlich ein strenger Beobachter, hat sich vor diesem Wunder der Demut beugen müssen. Er gestand, was mich unter anderem beim Pfarrer von Ars am meisten betroffen hat, ist die Tatsache, dass er auf so wunderbare Weise der Berauschung dieser unaufhörlichen Verhimmelung widerstand. Er wusste ja, Er sah nur zu klar, dass man ihn in Ars aufsuchen kann und wegen ihm kommt. Und dennoch habe ich nie ein Gefühl des Stolzes in seinem Herzen, nie ein Wort des Stolzes auf seinen Lippen erhaschen können. Und ein Prälat, ein blinder Prälat, der ihn dann ein Jahr vor seinem Tod besucht, 1858, er war dann der Meinung gegenüber der Gräfin de Garay, die ihn gastfreundlich aufgenommen hat, allein wegen der Tugend der Demut wäre er würdig, zu den Ehren der Altäre erhoben zu werden. Und dann sagt er, die Demut kam ihm wie ein wahres Wunder vor, inmitten dieses gewaltigen Andranges, der für den guten Pfarrer eine ununterbrochene Versuchung zur Eigenliebe sein müsse. Denken wir noch einmal an die Versuchungen, die also Jesus hier bestanden hat. Klar, in dem Moment, wenn ich dann, ja, wenn ich eine Macht habe, wenn ich Ansehen habe, Pfarrer von Ars hätte so vieles aus diesem Leben machen können, im negativen Sinne. Demütigungen heilen. Sie sind zwar unangenehm, wenn andere uns erniedrigen, wenn andere uns bloßstellen. Und ich habe es hier auch eine Aussage, wo es bei Luisa Picaretta heißt, dass Jesus sie gemacht hat. Das heißt, das ist manchmal notwendig. Ich muss es zulassen, weil in uns solche Säfte der Selbstschätzung gewachsen sind. Also das heißt, die Geltungssucht, das Drehen um sich selber, dass man sich selber zum Mittelpunkt macht, dass man gut ankommen möchte. Heutzutage würde es heißen, dass ich von der Presse gelobt werden möchte, weil heutzutage wahrscheinlich mehrere die Presse mehr fürchten, als dass sie ermordet werden, dass sie getötet werden. Gut, es gibt natürlich auch diesen anderen Tod, den die Presse verursachen kann. Dann was auch die Selbstschätzung, diese überhöhte Selbstschätzung, Anhänglichkeiten an andere Personen und Krankheiten der Seele heilt Jesus, indem er Demütigungen zulässt, sei es, dass er uns selbst seine eigene Schwäche spüren lässt, manchmal der Schlimmere, oder dass er es durch Demütigungen von außen geschehen lässt. Also darum, Pfarrer von Ars hat einmal diese Aussage gemacht, ich liebe mehr die Menschen, die mich kritisieren, als die, die mich loben. Obwohl er natürlich alle geliebt hat. Und es gab dann in Ars, gab es dann mehr oder weniger schon so unter den Leuten diese Meinung, man müsse dem Pfarrer von Ars man müsse ihn irgendwo demütigen, dass man sozusagen, dass er sich ganz dieser Person zuwendet. Weil er diese Personen, die ihn gedemütigt haben, besonders geschätzt hat und geliebt hat. Vielleicht so wie so die alten Wüstenväter, die dann gesagt haben, das sind eigentlich die Werkzeuge, die uns auf unsere eigenen Schwächen und Fehler hinweisen. Die also hinweisen, wo sind eigentlich noch die Eiterbeulen in meinem Inneren, was mich also im Grunde aufregt, was mich also stört. Und von daher haben die alten Wüstenväter immer diese Leute, die uns kritisiert haben, haben die als die großen Ärzte unserer Seele bezeichnet, für die wir eigentlich danken müssen, für die wir eigentlich beten müssten. Beim heiligen Pfarrer von Ars, ich bringe schnell mal das als 20-Jähriger, wo mir dann das Wissen noch, als 20-Jähriger beginnt er dann beim Pfarrer Balley mit seinen Studien, wo er später sagt, ich habe eigentlich nicht studiert, weil ich nichts in meinem dummen Kopf hineingebracht habe. Aber wie gesagt, er wird dann mit jungen Leuten, vor allem mit den Familien, den Kindern der Familien Deschamps und Laurent, wird er vor allem dann auch vom Pfarrer von Ars in die Latein, Grammatik und andere Dinge eingeübt werden. Und wie gesagt, wir wissen ja dann alle, diese Kinder, obwohl sie gut erzogen waren, dieser großen beiden Großfamilien, aber sie haben sich dann trotzdem eines Lächelns hinter der Hand nicht erwehren können, wenn sie mitbekommen haben, wie er sich bei den Deklinationen, Konjugationen in Latein so unendlich schwer getan hat, was sie eigentlich 0, nichts dann beherrscht haben. Und dann wird also berichtet, er hat immer wieder auch gebetet, den Heiligen Geist, Er soll ihm doch in seinem armen Kopf diese Lateinvokabeln und die ganze Grammatik hineingeben, aber es war scheinbar kaum etwas möglich. Und dann wird er berichtet von diesem Matthias, einer der Lorak-Kinder. Es war der Bestbegabte unter den Ballet-Schülern und er hat ausersehen vom Pfarrer Ballet, Jean-Marie Vianney. Das heißt, dass er ihm also auch ein bisschen etwas Latein beibringt. Und der Kleine gehörte aber leider zu den Nervösesten und zu den Leichtgereizten. Und eines Tages, als er dann irgendwo merkte, wie es der Pfarrer von Ars gar nichts oder der Jean Vianney überhaupt nichts in seinen Kopf reinbringt, dann gibt er ihm eine richtige Ohrfeige vor allen anderen Schülern und dieses Parabal von Pfarrer Ballet. Und da kommt etwas, was eigentlich den jungen Burschen ganz aus der Bahn schmeißt. Der 20-Jährige kniet sich nieder und bittet ihn um Verzeihung, dass er eben sich so dumm stellt und dass nichts in seinen Kopf reingeht, wo dann auch gleich der andere auch niedergefallen ist und auch unter Tränen ihn um Verzeihung gebeten haben. Und wie gesagt, er wird später dann Missionar werden und dann sogar Bischof und sie werden ein Leben lang in freundschaftlicher Beziehung bleiben. Und das andere war dann für ihn natürlich schon wieder ein bisschen schwieriger, aber wo man dann im Grunde auch sieht, wie das dann einfach so, wie andere dann zum Werkzeug werden, unangenehme Werkzeuge, die aber auch Gott verwendet. Es war dann so, dass er war schon einige Jahre in Ars und langsam kamen die Früchte. Und die Mädchen haben sich dann schon mehr oder weniger so, die waren so schneller als die Burschen, die haben sich dann schon von ihrem leichtfertigeren Weg abgewendet, haben sich dann schon dem geistlichen Weg zugewandt. Und das hat natürlich auch die jungen Burschen, vor allem die von den Nachbarorten, die also immer auch hier gekommen sind, Tanzveranstaltungen, alles Mögliche. Und wo die Mädchen dann einfach einen anderen Weg gegangen sind, und das hat die so verdrießt und es hat ihr so geärgert, dass sie wirklich auch ein unglückliches, ehrvergessenes Mädchen angetroffen haben. Und sie hatte ihre Wohnung in der Nähe des Pfarrhauses und sie hat ein Kind bekommen. Und sie haben dann wirklich auch, es war so fast eine Aktion gegen den Pfarrer von Ars, wo sie wirklich ihn beschuldigt haben, dass er der Vater dieses Kindes ist. Pfarrer von Ars hat geschwiegen. Er hat nichts gesagt. Es war das insgesamt 18 Monate lang, wo sie Abend für Abend dann hingekommen sind vor dem Pfarrhaus und ihn der schmutzigsten Dinge beschuldigt haben. Wie gesagt, und er hat es still hingenommen, bis dann schließlich irgendwann doch das Ganze aufgeplatzt ist und das Mädchen die Wahrheit nicht mehr verheimlichen konnte. Sie hat dann doch irgendwo, ist doch von der Gnade Gottes angerührt worden und hat sich dann dazu bekannt, dass es nicht so ist. Wie gesagt, Pfarrer von Ars war nicht der Einzige, dem solche Schicksale zuteil geworden sind. Ich denke an den heiligen Heinrich Seuse, Dominikaner, Oberer in Neu-Ulm. Eine Frau, die so eine Stellung als Putzfrau im Kloster bekommen wollte, nicht bekommen hat. Sie hat dann auch beschuldigt, ein Kind von ihm zu haben. Auch er hat nichts gesagt. Bloß bei ihm ist er vielleicht nur ein bisschen tragischer verlaufen. Alle Ordensangehörigen haben sich von ihm abgewandt. Und er ist eigentlich dann erst unmittelbar vorm Tod, hat dann diese Frau gestanden, was los war, nachdem er eigentlich sich nirgends mehr zeigen konnte, nirgends mehr auftreten konnte und sich sozusagen bis zum Tod tragen musste, so die letzten Lebensjahre. Also wie gesagt, von daher sind es immer wieder so Situationen, wo der Widersacher natürlich in grausamer Weise Dinge tut, aber wo wir trotzdem sagen müssen, Gott lässt es zu. Also das heißt, wenn Gott gesagt hätte, nein, das muss mein Pfarrer von Ars nicht erdulden, dann hätte die ganze Welt sich zusammenraffen können, aber es wäre nicht geschehen. Gott lässt diese Demütigungen zu und sie will, wie gesagt, angenommen werden. Der Pfarrer von Ars hat sie angenommen, indem er sich nicht verteidigt hat. denke hier an diese Aussage, ich habe es ja schon mal jetzt gesagt, von Christus an die Schwester Faustina: Verteidige dich nicht, wenn die Angriffe zu brutal werden, dann werde ich dich selber verteidigen. Dann werde ich sozusagen hier eine Änderung, hier etwas Positives geschehen lassen. Okay, dann in vertraulichen Aussprachen hat auch von sich eigentlich ganz tief ein Beichtkind gegenüber gesagt: Meine Tochter, erbitten Sie sich nie von Gott die volle Erkenntnis Ihres Elendes. Ich habe sie einmal erfleht und erhalten, hätte mich damals Gott nicht gestützt, ich wäre im gleichen Augenblick der Verzweiflung verfallen. Und in ähnlicher Weise wird er zum Bruder Athanasius sagen: Ich war so entsetzt ob der Erkenntnis meiner Nichtigkeit, dass ich unverzüglich um die Gnade anhielt, sie wieder vergessen zu können. Gott hat mich erhört, hat mir aber so viel Bewusstsein von meiner Niedrigkeit gelassen oder Nichtigkeit gelassen, dass ich einsehe, aber auch zu gar nichts nütze zu sein. Also wie gesagt, das ist schon sehr, sehr extrem, aber er war von dem wirklich überzeugt. Erst eigentlich, wie er es einmal sagt, ich bin der Hobel in den Händen des lieben Gottes. Alles, was Gutes durch mich geschieht, wirkt Gott. Das wirke nicht ich. Und er wird dann zu diesem Bruder Athanasius an anderer Stelle sagen: Und meine Freunde, hätte Gott einen unwissenderen Priester ausfindig machen können, einen unwürdigeren als mich, er hätte ihn an meinen Platz gestellt, um die Größe seiner Barmherzigkeit gegen die armen Sünder hell ins Licht zu rücken. Das heißt, er war überzeugt, alles, was er auf sich ein Stück weit münzt, was er sozusagen für sich in Anspruch nimmt, damit raubt er ein Stück weit die Ehre Gottes. Er möchte Gott groß machen, er ist der Einfache, der Kleine, der Demütige. Und alles andere soll Gott groß machen. Und er war sich dessen bewusst durch diese Gnade, die ihm Gott geschenkt hat, in welche Abgründe er eigentlich hinabstürzen kann. Teresa von Avila wird einmal zu ihren Schwestern sagen: Meine Schwestern, ich habe gar keine Ahnung. Gott hat mir gezeigt, ich wäre zu jeder Scheußlichkeit, die es in dieser Welt gibt, bereit, wenn er mich nicht halten würde, wenn er mich nicht im Guten bewahren würde. Ich denke so an das Fest der unbefleckten Empfängnis der Gottesmutter. Wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, kommt 5-mal in diesen Texten vor, Tagesgebet, Schlussgebet, immer wieder: Du hast Maria bewahrt. Und dass wir einfach auch bewahrt werden und bewahrt bleiben. Ich denke, das ist auch eine große, wichtige Bitte, die wir brauchen. Noch etwas zur Demut. Gott lässt sogar die Schuld zu, um die Seele für Großes oder Größeres bereit zu machen. Also wie gesagt, und so lässt er auch diese Schuld, dieser jungen Dame, die sozusagen diese Schuld an ihm vollzogen hat, aber es gibt auch diese Schuld, die wir dann an uns selber haben. Wenn ihr bloß einmal reinschaut, der Petrus, der die wichtigste Aufgabe hat, der ist als am tiefsten gefallen von allen Aposteln, der im Grunde schwört und im Grunde verflucht, diesen Jesus nicht zu kennen. Das heißt, Gott nimmt das, wo er vielleicht ein ganzes Leben lang darunter gelitten hat, wo er sich vielleicht sogar von anderen immer wieder hat vorwerfen müssen: Du Petrus, keine so großen Sprüche, du hast damals den Herrn verraten. Aber trotzdem, das war für ihn wichtig, dass er wirklich auch zu dieser Größe emporwachsen konnte. Danke, jetzt war schon irgendwas da. Okay. Beispiel im Alten Testament. Ich denke auch hier, wenn Gott es zulässt, wir kennen vielleicht diese Geschichte unter Samuel, beziehungsweise dem alten Eli noch, wo dann gegen die Philister gekämpft wird, wo sie verlieren. Und dann sagen sie, jetzt holen wir die Bundeslade in unser Lager. Und dann kämpfen sie und verlieren die Bundeslade. Das heißt, Gott lässt auch sozusagen das Heiligste unter die Feinde fallen. Er lässt manchmal auch unsere Seele ein Stück weit, ja, unter die Feinde fallen, damit er Größeres machen kann. Also von daher sind wir uns immer dessen bewusst, wenn wir in Schuld fallen, das ist nicht so schlimm. Schlimmste wäre, wenn wir nicht in einer echten Reue aufstehen würden. Und der Herr, er sagt nicht zum Petrus, ich kann dich nicht mehr brauchen. Das ist für mich immer so großartig, sondern er fragt nur, liebst du mich? Also wie gesagt, ich hätte ja, als Jesus hätte ich so nicht gehandelt. Ich hätte zumindest gesagt, habe ich es dir nicht gesagt? Das heißt, ein bisschen würde man vielleicht noch den Triumph auskosten, ich habe das doch gesagt. Aber er wird nicht sagen, das ist also großartig, genauso wie bei der Ehebrecherin. Er beugt sich, er will nicht wissen, wer als Erster von denen weggeht. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Er will nicht wissen. Ja, die Jünger, die haben natürlich geschaut, die haben danach gesagt, Meister, hast du gesehen, die Alten, die sind als Erstes mal wegmarschiert. Also wie gesagt, das hätte man sonst keine Aussage in der Heiligen Schrift. Er wollte es nicht wissen. Der Herr will es nicht wissen. Er will immer das Große, das Schöne im Menschen hervorbringen. Das ist eigentlich seine, ja, das ist, was für ihn so wichtig ist. Dann die Demut des heiligen Pfarrers war wirklich immer eine echte Demut. Die von Philipp Neri war auch echt, aber der Philipp Neri, der hat natürlich auch oft diese Tatsache der Lächerlichkeit herangezogen. Also wie gesagt, wie er gemerkt hat, dass er eigentlich immer mehr als Heiliger verehrt wird. Dann hat er halt einfach so dumme Sachen gemacht, dass ich vom Altar um die Haare hat schneiden lassen oder dass er plötzlich mit einem halb rasierten Bart erschienen ist oder mit zwei verschiedenen, oder mit der Hausschuhe und einem normalen Schuh oder sonstiges. Das heißt, er hat bewusst, dass er versucht, sich das ein bisschen lächerlich zu machen. Während beim Pfarrer von Ars hat die Gräfin de Garay gesagt, das hat hier eine Würde, das war so etwas wie eine Salbung, seine Demut, die ist wirklich absolut echt und tief war. Also wie gesagt, wir geben noch vieles, also Demut und die Gefühle. Es gibt manchmal so, dass wir uns dann natürlich schlecht fühlen. Also wie gesagt, wo der Pfarrer von Ars sagt, bitte schaut nicht auf eure Gefühle. Er hat sich dann immer wieder lustig gemacht über das Andenkenwesen. Aber er war dann trotzdem wieder so groß, wie er dann alle Andenken, alles einmal vernichten wollte. Dann sind ihm die Kaufleute gekommen und haben gesagt, Herr Pfarrer, wir leben doch zum Teil von dem, das ist doch unsere Einkunft und für die auch unsere Familie. Und er sagt, ja, was kriegt es denn dafür so ein Pamphlet? Ja, 2 Sous. Und dann war er erstaunt, was so viel müsst ihr dafür zahlen für so ein lächerliches Bild. Aber dann hat er es gestattet. Das war es also auch wieder so, wo er gesagt hat, wenn die davon leben, also ich will es nicht, das ist mir zutiefst wider, aber wenn die davon leben, dann soll es so geschehen. Dann hat er, einmal kam er dann zur Katharine Lasagne und hat dann mit Begeisterung gesagt, man hat von mir ein neues Porträt hergestellt. Diesmal bin ich's leibhaftig. Ich schaue dumm drein, dumm wie eine Gans. Das war dann so sein, wie viel Zeit haben wir noch? Dann war das, jetzt müssen wir schnell schauen. Da war nämlich dann hat der Bischof selber hat das sogar genehmigt und für gut geheißen. Es war so einer, der hat dann ein Buch geschrieben. Das heißt, dieser Bruder Gabriel, kleines Büchlein, der Geleitengel der Ars-Pilger. Und nun brachte er es dem Pfarrer von Ars, der es freudig entgegengenommen hat mit der Bemerkung, diese Arbeit wird sicher viel Gutes stiften. Und in der Vorrede erzählt der Verfasser selber, hatte ich den Missgriff getan, und sein Leben in kurzen Strichen gezeichnet und es als Vorbild von Tugend und Heiligkeit hingestellt. Als er mich dann am nächsten Tag in der Kirche erblickte, winkte er mir zu. Auf seinen Zügen lag ein Ausdruck außerordentlicher Betrübtheit und Strenge. Ich folgte ihm in die Sakristei, er schloss die Pforte und erklärte mir dann mit Heftigkeit und unter reichlichen Tränen, mein Freund, ich hätte es Ihnen nicht zugetraut, dass Sie ein schlechtes Buch verfassen können. Oh, Herr Pfarrer, das ist ein schlechtes Buch, ein schlechtes Buch. Wie viel hat es Sie gekostet? Ich werde es Ihnen auf der Stelle erstatten und dann alles verbrennen. Wie aus dem Himmel gefallen, fragte ich ihn, worin denn die Schlechtigkeit des Buches liege. Sicher, sicher, es ist ein schlechtes Buch, ein schlechtes Buch. Aber noch einmal, mein Vater, worin denn bitte? Nun gut, wenn es nun einmal gesagt werden muss, hier in diesem Buch sprechen Sie von mir als einem tugendhaften Menschen, wie von einem Heiligen, während ich doch der letzte Priester bin. Immerhin, mein Vater, habe ich dieses Buch weisen, gelehrten Männern vorgelegt. Der Bischof hat die Korrekturbogen durchgesehen und gelesen und er hat die Approbation gegeben. Das kann doch kein schlechtes Buch sein. Seine Tränen flossen noch stärker. Merzen Sie alles aus, was mich betrifft, und es ist ein gutes Buch. Dann erzählte diesen Vorfall, als er nach Belley zurückkam, sofort dem Bischof Devi. Welch eine Lehre der Demut gibt uns dieser heilige Priester, antwortete mir der Bischof. Nein, nein, kürzen Sie nichts an Ihrem Büchlein, ich verbiete es Ihnen. Ich folgte seiner Weisung, aber niemals setzte der Pfarrer von Ars seinen Namen in eines meiner Bücher, während er ihn so oft bereitwillig auf fromme Schriften und Gegenstände schrieb, die man ihm vorlegte. Also wie gesagt, und es war wirklich, es war schon echt von ihm, das war also nicht irgendwo gespielt, sondern wirklich eine tiefe Erfahrung. Ich denke auch, er war damals 59 Jahre alt und dann kam in die Nachbarpfarrei Jassons, kam ein neuer Pfarrer, Pfarrer Ludwig Bo, 1845, 37-jährig. Und er wird dann zum heiligen Pfarrer von Ars kommen, er wird ihm die Aufwartung machen. Der heilige Pfarrer von Ars nimmt ihn freudig auf und sagt, mein lieber Mitbruder, Ihr Vorgänger war immer mein Beichtvater. Hier haben wir zwei Stühle, dann richtet er einen Stuhl zurecht und dann bitte nehmen Sie meine Beichte ab und schon ist er vor ihm gekniet. Also dieser Pfarrer dann, also absolut, der ist aus allen Wolken gefallen, er, dieser Junge, den er sieht ihn das erste Mal und der Pfarrer von Ars sofort bereit, bei ihm zu beichten. Auch etwas von einer großen Demut, wo ein anderer erst sagen würde, ich muss erst einmal ein bisschen testen, was hat denn der für eine Anschauung, was hat er für eine Theologie, wie geht es ihm und wie geht es mir mit ihm. Also wie gesagt, hier war er sofort bereit, das zu tun. Dann viele andere Sachen, zum Beispiel beim Haare schneiden. Er hat genau gewusst, was die zum Teil machen. Und damit ja keine Reliquien dann hier verbreitet werden, hat er fein säuberlich dann nachher die Haare, der Friseur kam in sein Haus und hat sich fein säuberlich die Haare dann alle zusammengekehrt, beziehungsweise hat sie sofort verbrannt. Wobei natürlich es nicht ganz gelungen ist, sondern der war schon so schlau, dass er immer wieder ein bisschen was weggeschoben hat und dass dann da auch ein wunderbarer Handel mit seinen Haaren gelaufen ist. Und das ist alles oder nicht mitbekommen. Der Pfarrer von Ars, vielleicht hat es und hat dann wieder gedacht, okay, in Gottes Namen, wenn andere dann vielleicht leben, dann soll es so sein. Ja, es wäre natürlich die vollkommenste Demut und erhabenste Demut wäre natürlich, wenn wir aufhören, den Grund verstehen zu wollen, was Gott mit uns vorhat. Einfach diesem Gott radikal vertrauen. Das wäre sozusagen der Höhepunkt dieser Demut. Wir wollen ja dann immer wieder wissen, Gott, wofür ist das, warum, wieso, wozu? Wie oft fragen wir auch Fromme, gerade Fromme, die sind besonders gefährdet, wenn da mal jemand fromm lebt, dann kommt irgendwo etwas, eine Krankheit, wird irgendetwas durchkreuzt. Wie oft musst du dann hören, jetzt habe ich immer gebetet, warum straft mich Gott jetzt? Also wie gesagt, das sind dann Sachen, da stehst du manchmal ratlos da und denkst dir, ihr habt ihr so wenig von eurem Glauben begriffen. Habt ihr so wenig Vertrauen, Liebe, Hingabe? Wie wenig ist eigentlich wirklich Gott für euch, der Vater, der im Grunde sogar jeden Tag Rechnung führt, wieder 2, 3 Haare verloren, wo wir nicht schauen, jedes Haar gezählt. Das, was uns nicht interessiert an unserem Leben selbst, das ist für diesen Gott wichtig. Und wir vertrauen diesem Gott eigentlich nicht. Also wie gesagt, das sind eigentlich die Sachen, die dann wichtig wären. Dann gibt es eine falsche Demut. Das ist auch eine Schwäche der Guten. Da gehört sicher so eine echte Demut dazu, dass ich dann aber trotzdem das Große immer wieder zulasse. Das hat der Pfarrer von Ars dann auch zugelassen, wobei er dann geschaut hat, dass er nicht auf ihn zurückgeführt wird, sondern er hat dann mit seiner Philomena ja diesen Vertrag geschlossen, wo er gesagt hat, bitte keine Wunder mehr, sondern ich werde die immer darauf sozusagen also verpflichten, dass sie eine Novene beten und das Wunder erst zu Hause. Dass es im Grunde nicht mehr in Ars selber geschieht, sondern hier in Ars, hat er mit der Philomena ausgemacht, nur noch Wunder der Bekehrung, nur noch Wunder der Seele. Es war auch etwas, was er wollte. Es sollte kein Aufsehen geben hier in Ars. Und von daher hat er geschaut, dass es wirklich auch in einer anderen Weise geschieht. Aber falsche Demut wäre auch, wenn ich die Größe Gottes nicht zeigen würde, wenn ich nicht auch davon Zeugnis abgebe, wenn wirklich auch Gott Außergewöhnliches getan hat. Und Außergewöhnliches muss nicht unbedingt was Großes sein, sondern wo ich einfach spüre und sagen kann, Gott hat mir hier durch eine schwierige Situation durchgeholfen. Da muss ich kein Glaubensbekenntnis groß ablegen, muss nicht begründen, muss nicht theologisch begründen können oder sonstiges, aber dass ich einfach dann irgendwo sage, Gott hat mich durchgetragen, ich habe nicht gewusst, wie es weitergehen soll. Ich muss nicht im Einzelnen sagen, dass da plötzlich ein Erzengel erschienen ist, wenn gar keiner erschienen ist, oder sonstiges, sondern dass ich einfach auch diese Größe Gottes weitergebe und dann auch sage, Mutter Gottes sagt auch, er hat Großes an mir getan. Sie lobt und preist ihn. Sie ist die demütigste aller, die wir hier überhaupt haben, die nichts für sich, sondern alles auf ihren Sohn hin, ihr ganzes Leben hindeutet und sofort alles weitergibt. Also von daher, deswegen war der Pfarrer von Ars auch in die Mutter Gottes natürlich auch immer so verliebt, weil sie für ihn der Spiegel der echten Demut war. Die Stolzen stürzt er vom Thron, die Niedrigen erhöht er. Und das wollen wir immer wieder uns vor Augen führen, wollen Gott die Ehre geben. Und dort, wo Großes geschieht, in der Weltgeschichte, aber auch in unserem persönlichen Leben, wo wir einfach spüren, hier hat Gott mich wieder ein Stück weit getragen. Hier habe ich wieder seine Hilfe erfahren dürfen, dass wir das einfach an andere Menschen weitergeben und dann sagen, Herr, ich habe jetzt Zeugnis gegeben für dich, bitte wirke du weiter, dass es in diesem Menschen etwas Positives, etwas Gutes bewirkt. Also auch das wäre eine falsche Demut, wenn ich dann sozusagen solche Sachen nicht weitergeben würde. Die Teresa von Avila, die hat sehr oft so von diesen Sachen gesprochen, aber sie hat nie von sich selber gesprochen. Sie hat immer gesagt, ich kenne eine Person sehr gut und hat Gott das und das getan. Das war also immer ihre Weise, dass sie selber nicht in den Mittelpunkt gestellt wurde, dass sie aber trotzdem etwas Großes von Gott weitersagen konnte. Also später hat man dann immer wieder festgestellt, wenn in ihre Schriften kam, ich kenne eine Frau sehr gut, wo Gott dies und jenes getan hat, dann haben wir gut, das bist du selber. Okay, aber es war auch diese Haltung der Demut. Gelobt sei Jesus Christus.
In der Ewigkeit. Amen.
Walter Böhmer sprach anlässlich der jährlichen Begegnungstagung der Priestergebetsgemeinschaft in Kaufbeuren über den heiligen Pfarrer von Ars und die Demut. Wir danken Pfarrer Walter Böhmer für sein gehaltvolles und lebendiges Referat. Wir wünschen ihm weiterhin im priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn Gottes besonderen Segen und Schutz an der Hand Marias. Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr Radio Gloria Team wünscht Ihnen mit dem weiteren Programm viel Freude und Segen. Püezi Gott, Iri Andrea Marti.